Die Wege vom klassischen Firmenbüro hin zu einer modernen, hybriden Arbeitsumgebung, die nicht beim Desk-Sharing endet, sind vielfältig und erfordern auf allen Seiten die Bereitschaft zum Lernen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mitbestimmerin, unserem Interview-Podcast mit Betriebsrätinnen. Wir stellen heute ein weiteres nominiertes Projekt für den Deutschen Betriebsrätepreis 2026 vor. Mein Name ist Christoph Herrmann. Worum es heute geht? Die Betriebsräte von Airbus setzten ein Versuchs- und Lernprojekt auf. Das Ziel? Ein Bürokonzept ohne strikt festgelegte Arbeitsplätze und Raumstrukturen. Dabei wurden die Beschäftigten aktiv eingebunden und das Projekt wissenschaftlich begleitet. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu Sophia Kielhorn und Malte Delventhal aus dem Hamburger Airbus Betriebsrat zu Gast. Sie haben wirklich Interessantes zu berichten. Damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
Wo und wie wir arbeiten, hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Homeoffice, mobiles Arbeiten und hybride Modelle eröffnen neue Möglichkeiten, stellen Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen. Bei Airbus Operations in Hamburg haben Betriebsrat und Arbeitgeber gemeinsam untersucht, wie eine moderne, bedarfsgerechte Arbeitsumgebung gestaltet werden kann. Über Erfahrungen, Erkenntnisse und Erfolgsfaktoren spreche ich mit Sophia Kielhorn, sie ist Betriebsratsvorsitzende bei Airbus in Hamburg, und Malte Delventhal, er ist Betriebsratsmitglied bei Airbus in Hamburg. Hallo Sophia, hallo Malte, ich grüße euch.
Hallo.
Hallo.
So, steigen wir gleich mal ein. Was war denn das Initial für euer Projekt? Welcher Leidensdruck bestand, warum ihr das gemacht habt?
Malte, möchtest du anfangen? Weil, ich sag mal, dein Vorgehen war ja quasi der richtige Auftakt zu dem Thema, und dann sind wir von da aus viele Schritte weitergelaufen.
Okay. Ja, kann ich gerne machen. Also das ganze Thema für mich interessant wurde eigentlich während Corona, weil wir durch die Corona-Krise mit ganz vielen Menschen uns auf einmal im Homeoffice getroffen haben, sozusagen. Wir haben das komplette Leben bei Airbus umgestellt. Alle, die konnten, waren zu Hause, wie in ganz vielen anderen Betrieben sicherlich auch. Und dann schritt das so voran und irgendwann war das Ende absehbar. Und dann war ja die Frage, was ist eigentlich das neue Normal? Mhm. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und habe mir gedacht, das ist ja eigentlich schade, weil alle wieder 100% zurück kann man machen. Und ich glaube, wir haben auch viele gute Dinge kennengelernt in der Zeit, viele Dinge schätzen gelernt. An der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar effizienter oder konzentrierter zu Hause gearbeitet. Wäre schade, wenn das alles weg wäre. Und so habe ich dann mit ein paar Mitstreitern, gar nicht so sehr Betriebsräten, sondern mit anderen Interessierten mal angefangen. Und wir haben das Glück gehabt, mit Facility Management auch eine Fläche zur Verfügung zu bekommen, wo wir am Ende mal wirklich so ein hybrides Arbeiten ausprobieren konnten. Wir haben das eine Spielwiese genannt, wo wirklich Teams anfangen durften, mal zu gucken, wenn sie zusammen am Standort sind, wie wollen sie arbeiten, was heißt das eigentlich für die technische Ausstattung, für so ein Büro, wie muss ich ein Büro weiterentwickeln, und wie kann ich dann auch von zu Hause das Arbeit zu Hause integrieren in diese ganze Arbeitsweise. Das war so die ersten Dinge, die wir da gemacht haben zum Ende der Corona-Zeit. Und dann, sag ich mal, mit Ende der, es gab ja diese Homeoffice-Pflicht, als sie zu Ende war, da hatten wir eigentlich ein Problem, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und das hat man auch gemerkt, sowohl als Betriebsrat hat man sich Ideen gemacht, zum Teil auch mit Erkenntnissen aus dieser Spielwiesenzeit, zum Teil aber auch einfach durch Bauchgefühle, durch Meinungen, die da waren, die man zu dem ganzen Thema Homeoffice und auch dann weitergehend, wenn man darüber nachdenkt, wie sich so ein Büro weiterentwickelt. Damals war das Wort Desk-Sharing auch omnipräsent. Sozusagen, man hat gedacht, wir nehmen einfach ein paar Schreibtische raus und kriegen dann mehr Leute in so ein Büro, und die arbeiten ja auch zu Hause und vielleicht brauchen die noch ein Sofa und dann haben wir alle total tolle Büros. Und auch auf Arbeitgeberseite hat man sich Gedanken gemacht, aber man ist politisch nie zusammengekommen. Es war immer eher ein Gegeneinander und kein Miteinander. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, mal zu sagen, komm, wir legen das mal beiseite, das Politische. Und das war wirklich eine Hamburger Initiative. Gar nicht so sehr auf Konzernebene für Deutschland jetzt mal das große Ganze, sondern wir haben gesagt, in Hamburg, wir haben ein Problem, weil ich weiß nicht, wer schon mal die Chance hatte, Airbus in Finkenwerder zu besichtigen. Wir sind auf einer Halbinsel.
Okay.
Um uns rum ist entweder die Stadt Hamburg oder das Wasser, die Elbe. Wir können nur sehr begrenzt uns ausbreiten. Das heißt, wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, auch wohlwollend umgehen und auch so effizient wie möglich unsere Flächen nutzen. Und deswegen haben wir da aus Hamburg heraus einen besonderen Leidensdruck, weil wir können nicht unbegrenzt wachsen. Und daraufhin ist eigentlich diese gesamte Idee entstanden, als Standort, dass wir sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, sowohl was das Miteinander umgeht, prozessual, hybrides Arbeiten, als auch die Art und Weise, wie wir am Standort die Präsenzzeit zusammengestalten wollen. Und da ist dann das ganze Thema Activity-Based Working, also aktivitätsbasiertes Arbeiten dann da hinzugekommen. Das war so ein bisschen die Reise von Corona, sag ich mal, bis in die heutige Zeit, wo wir tatsächlich was geschafft haben.
Und vielleicht noch als Ergänzung, auch die Kolleginnen und Kollegen sind natürlich mehrfach auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, wir können doch jetzt nicht wieder in die Zeit zurück, die wir hatten vor Corona. Wir haben gezeigt, dass effizientes Arbeiten auch von zu Hause aus geht. Wir haben eine Konzernbetriebsvereinbarung seit 2018, die mobiles Arbeiten ermöglicht. Da muss doch mehr gehen, als wenn der Chef mal einen guten Tag hat und einem das erlaubt. Und so hatten wir eben auch aus der Belegschaft heraus einfach den Wunsch und den Druck, mehr zu regeln und was Besseres zu regeln als das, was sozusagen vor Corona möglich war. Neben dem, was Malte schon sagte, dass wir hier eben auch Platzprobleme haben, was Büros angeht. Auch sehr alte Büros. Wir sind ein extrem alter Standort. Wir sind schon seit den 1920er Jahren und ein bisschen davor hier auf dieser Fläche und immer größer geworden. Und hinzu kam sozusagen auch noch on top, dass wir Gott sei Dank gut aus der Corona-Krise gekommen sind und immer mehr Personal eingestellt haben, auch in den Bürobereichen. Und damit hatten wir sozusagen eine Verknüpfung zwischen einmal dem Wunsch der Beschäftigten, den Erfordernissen des Betriebes und eben auch hier der Fläche. Und ganz, ich sag jetzt mal, der richtig große Start dieses Projektes war dann, dass der Arbeitgeber sagte, oh mein Gott, wir haben ja so wenig Platz, wir müssen ein externes Bürogebäude anmieten, um dort Menschen unterzubringen, in der sogenannten Hamburger City Nord. Und da haben wir gesagt, das können wir gerne machen, aber warum machen wir nicht auch gleich so ein Projekt zum hybriden Arbeiten und Büroraumgestaltung on top? Und so kamen wir dann sozusagen aktiv in das Projekt.
Okay. Habt ihr denn jetzt noch dieses andere Teil angemietet? Ist das auch passiert? Ja, weil ihr zu viele Leute habt. Ja. Also auch Platzmangel in Finkenwerder, Platzmangel, ne? Und keine Büros.
Genau, Platzmangel und wir wachsen weiter.
Okay. Was ja super ist.
Wird auch dieses Gebäude längerfristig zu unserer Arbeitswelt dazugehört. Und was auch ganz interessant ist, ich habe es gesagt, Hamburg, die Elbe, Finkenwerder ist direkt auf der Elbe, auf der Südseite. Das heißt, alle, die aus dem Norden kommen, für die ist das sogar vielleicht auch, wenn man es auch nochmal das Thema Vereinbarkeit, Familie, Beruf ins Feld führt, einfach der Arbeitsweg vielmals kürzer. Und das ist vielleicht auch noch ein Erfolg. Wir haben es wirklich hinbekommen, dass nur Leute da in diesem Gebäude sitzen, die auch wirklich dahin wollten, zum größten Teil. Das heißt, da haben wir auch nochmal eine super Ergänzung und ein Hub im Norden tut uns als Standort auch ganz gut. Genau.
Super. Und ihr habt es ja schon anklingen lassen. Also ihr wart von Anfang an begeistert von dieser Idee, auch dass die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch verstärkt ins Homeoffice gehen, beziehungsweise dass halt so ein aktiviertes Arbeiten am Standort möglich ist. Und gab es denn Bedenkenträger bei euch im Gremium noch und die man auch irgendwie abholen, weil es gibt ja immer so zwei Seiten, ne? Und es gibt ja auch immer Leute, die lieber im Büro arbeiten wollen als zu Hause, weil sie keine Möglichkeiten haben zu Hause, ne? Wie habt ihr es denn geschafft, da alle mitzunehmen?
Also definitiv hatten wir Bedenkenträger im Betriebsrat, weil auch wir sind natürlich ein sehr buntes Gremium, haben auch ältere Kolleginnen und Kollegen, für die das ja auch eine ganz neue Welt war. On top kam, dass in unserer Konzernbetriebsvereinbarung eine Formulierung besteht, die so, ich sag mal, im Groben besagt, dass der Arbeitsplatz im Betrieb, also im Büro, sich nicht verändern darf, dadurch, dass jemand mobiles Arbeiten macht. Und nun kam ja sozusagen in diesem Projekt auch das Thema Shared Desk oder Flexdesk auf. Also sprich, dass man nicht mehr seinen eigenen persönlichen festgelegten Arbeitsplatz hat. Und genau da sind wir eben auch innerhalb unseres Gremiums sozusagen an Bedenkenträger gestoßen, weil sie sagten, naja, wenn wir jetzt da erlauben, dass die Leute da so ein Desk-Sharing machen, das ist ja auch ein sehr bekannter Begriff, dann öffnen wir eine Tür, die wir entweder nicht wieder geschlossen kriegen. Andere haben gesagt, naja, es gibt auch andere Unternehmen, die machen Desk-Sharing, da kriegt der Mitarbeiter 500 Euro, wenn er seinen festen Arbeitsplatz aufgibt. Das wollen wir dann aber auch haben. Und wir haben immer versucht klarzumachen, es geht jetzt noch gar nicht darum, diese Vereinbarung komplett zu verändern. Es geht darum, herauszufinden, ob das, was wir glauben, was negativ ist, wirklich negativ ist. Denn die Bedenkenträger, und ich meine das gar nicht im Negativen, mhm. nicht, dass es falsch rüberkommt, weil du brauchst solche Menschen
in jedem Gremium. Fall, in jedem Fall. Mhm.
Die haben halt auch gesagt, na ja, dann sitzen die alle in Großraumbüros mit 200 ja. Leuten und dann ist das laut und dann ist das störend und das alles ganz furchtbar und dann kommen die morgens hin und kriegen Schreibtisch zugewiesen, das macht ja psychisch was mit den Menschen. Und da waren eben so ganz viele Ängste, dass das für die Beschäftigten eben aus einem gesundheitlichen Aspekt negativ sein könnte. Und wir haben gesagt, genau, und wir glauben, dass das so ist, aber wir wissen das ja gar nicht. Wir haben das ja noch nie ausprobiert. Und der Arbeitgeber hat natürlich gesagt, boah, wenn die alle nachher selber entscheiden können, wie sie im Homeoffice arbeiten oder wann, dann ist ja, Entschuldigung für den Begriff, Sodom und Gomorra, und dann läuft ja hier überhaupt nichts mehr. Und das geht ja gar nicht, wir müssen die kontrollieren. Und unser Ansinn war dann zu sagen, lasst uns doch mal all unsere Bedenken aufschreiben und dann machen wir mal dieses Projekt mit einer wissenschaftlichen Begleitung, die da Ahnung von haben, also dem Fraunhofer-Institut. Ja. Und dann schauen wir uns mal an, ob diese Bauchschmerzen denn auch wirklich eintreten, also ob diese Bedenken eintreten und was man eventuell machen muss und kann, um diese Probleme in der Zukunft irgendwie auch abzustellen oder denen zu begegnen. Lass uns doch einfach mal open-minded reingehen. Und das hat uns schon anderthalb Jahre gekostet, muss man ehrlicherweise sagen, auf der Arbeitgeberseite wie auch auf der eigenen Seite, die Überzeugung zu schaffen, wir probieren da mal was aus mit Freiwilligen, auch Menschen, die da wirklich Lust drauf haben. Und dann gucken wir am Ende des Projektes, was dabei rausgekommen ist. Und dann können wir immer noch drüber reden, was machen wir denn jetzt mit der bestehenden Vereinbarung. Und so haben wir es dann geschafft, tatsächlich viele auf unsere Seite zu bekommen und eben in diese Mitgestaltung zu gehen, weil wir wirklich ganz aktiv betriebsrätlich auch zusammengearbeitet haben mit dem Arbeitgeber, mit dem Projekt. Malte war da ganz tief involviert, hat viele Ideen mit eingebracht. Wir haben immer viel berichtet, haben viele Möglichkeiten gelassen, dass jeder da auch mal reinschnuppern kann. Und am Ende des Tages waren alle begeistert.
Und am Ende, es geht ja nicht um eine Umsetzung, es ging nicht um ein Deployment, es ging um ein Lernen, es war ein Lernprojekt. Ja, okay. Es war auch kein Pilot, es war ein Projekt zum Lernen. Und ich glaube, da haben wir ganz viel damit abgeholt, weil das, was Sophia meinte, die Meinung, die Vorstellung, wie sowas morgen aussehen könnte, war da. Die waren mal super positiv und mal super, super negativ. Mhm. Also diese Schere war da. Und zu sagen, komm, wir gucken uns das mal ein Jahr an, wir lernen gemeinsam, wir sammeln Fakten. Ich glaube, das hat viele überzeugt. Und am Ende saß da ja nicht ein Betriebsrat, ein Arbeitgebervertreter und ein Unternehmensberaterbutze zusammen und haben sich die Welt schön gemalt, sondern wir haben mit 280 Kolleginnen und Kollegen ein Jahr lang Zukunft gelernt. So, also alles das, was entstanden ist, haben die Kolleginnen und Kollegen gemacht. Wir haben ein bisschen Leitplanken vorgegeben, wir haben auch mal ein bisschen gepiekst. So, um damit man mal guckt, wie reagiert man denn bei so gewissen Herausforderungen vielleicht auch mal, haben wir den Platz ein bisschen enger gemacht, als er vielleicht sein sollte. Wie geht man denn damit um, um auch mal diese Extreme zu simulieren? Und am Ende haben wir alle zusammen gelernt. Also ich glaube, das ist das, was viele auch überzeugt hat und das gepaart mit viel Kommunikation. Wirklich, wir haben super viel kommuniziert, wir waren super transparent, wir haben diverse Medien genutzt, um auch zwischenzeitliche Ergebnisse zu teilen. Ich glaube, das hat alles dazu beigetragen, dass zum Ende des Projektes viel mehr überzeugt waren als am Anfang. Weil ich glaube, am Anfang hatten wir noch wesentlich mehr Bedenkenträger, die dann gesagt haben, okay, dann macht mal, aber überzeugt bin ich trotzdem nicht. Mhm. Und hinten raus, glaube ich, haben wir eine Basis geschaffen, wo man sagt, okay, habe ich verstanden, kann ich unterstützen. Ich werde zwar nicht der sein, der ganz vorne steht und für das Thema wirbt, aber ich bin doch nicht der, der euch hintenrum das Ding schlecht redet. Ich kann das nachvollziehen, ist nicht meine Welt und ich trage sie mit. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen.
Wenn ich eine Sache noch kurz ergänzen darf, wir haben auch nicht nur in der City Nord dieses Projekt gemacht. Was ganz, ganz wichtig für uns gewesen ist in diesem Projekt, war zu sagen, City Nord war ein neu angemietetes Gebäude, das gehörte der Allianz oder gehört immer noch der Allianz. Das haben die gerade alles renoviert gehabt. Das war super schick, super schön, wirklich toll, mega Blick auf Hamburg. Also ein Traum, muss man sagen. Mhm. Ne? So, aber wir haben ja eigentlich den allergrößten Teil unserer Leute hier am Standort. Also haben wir gesagt, wir brauchen auch Teams hier am Standort, die in unseren alten Büroräumen dieselben Tests durchlaufen. Weil die Frage war ja, was braucht man, um das wirklich effizient umsetzen zu können? Kann man das einfach in unseren Bürogebäuden machen, ohne dass man was umbaut? Kann man das machen, ohne Ausweichflächen zu haben? Und deswegen hatten wir quasi drei Teams mit unterschiedlichen Konstellationen aus unterschiedlichen Bereichen, die in diesem Projekt involviert waren, damit wir hinterher sagen konnten, also unter den Prämissen kann es funktionieren, so und so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das genau war dieses Lernprojekt und das war uns auch ganz, ganz wichtig. Und das hat natürlich auch Kolleginnen und Kollegen überzeugt, dann in den eigenen Reihen das auch zu unterstützen.
Mhm. Was sind denn jetzt die wichtigsten messbaren und spürbaren Erfolge? Also ihr seid ja jetzt raus aus dem Lernprojekt, ne?
Genau. Also da kann auch Malte eigentlich am meisten zu sagen, weil er ja wirklich stark involviert war in die Projektdurchführung. Ich kann jetzt erstmal so von oben herab sagen, nein, Entschuldigung, ich kann von oben heraus sagen, dass wir auf jeden Fall positive Effekte haben, weil innerhalb der Gremien, denen haben wir auch die Ergebnisse vorgestellt, wurde gesehen, wow, die Kolleginnen und Kollegen, die sind da positiv rausgegangen. Also gerade die aus der City Nord, da war ein sehr positives Feedback. Die Kolleginnen und Kollegen hatten überhaupt kein Problem mit dem Thema Shared Desking. Die sind da sehr gut mit zurechtgekommen. Und für mich ist sozusagen einer dieser spürbaren Erfolge, dass ich das Gremium wirklich in eine positive Richtung mitnehmen konnte und an und für sich so gut wie kein Bedenkenträger mehr vorhanden ist, in der Hinsicht, dass es etwas Schlechtes für die Beschäftigten ist. Und das ist für mich eigentlich ein Riesenerfolg.
Jetzt kann ich könnte jetzt mit ganz vielen Zahlen um mich schmeißen, denn wir haben durch das Fraunhofer auch wirklich drei Zeitreihenbefragungen durchgeführt und haben da auch wirklich nochmal Deep Dive in viele Themen gemacht. Wir haben Ambassadorennetzwerk gehabt, die vor Ort waren, die uns viele Zahlen, Daten, Fakten gegeben haben. Wir haben ein Buchungstool entwickelt, über das oder während des Projektes, was wir auch zu super viel Analysen genutzt haben, dann um zu lernen. Eigentlich die spannendste oder die einzige Zahl, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt, ist, dass 97% der Befragten dann gesagt haben, sie können sich vorstellen, morgen so weiterzuarbeiten.
Okay, super.
Ich glaube, das sagt ganz, ganz viel aus. Und was eigentlich das Spannendere ist, wir haben eine Idee entwickelt, wie sowas bei Airbus aussehen könnte. Wenn wir jetzt über das Desk-Sharing reden, das reine Desk-Sharing macht keinen Sinn, da hat keiner einen Mehrwert von. So, der Beschäftigte hat nichts davon, außer dass er sich vielleicht seinen Schreibtisch teilt und nicht mehr seine persönlichen Bilder so gut irgendwie hinstellen kann, sein persönliches. Und wenn man ehrlich ist, die Firma selber hat da auch gar nichts von, weil man kriegt vielleicht mal 2-3 Leute mehr in so ein Büro rein, nur das zu koordinieren, zu machen, ich weiß nicht, wie das in anderen Firmen läuft, bei Airbus ist das immer was, was viel über Facility Management läuft, wo Büros dann auch umgeplant werden müssen, weil ich vielleicht statt einem Rollcontainer auf einmal ein Schließfach oder irgendwas brauche. Also das hätten wir gar nicht organisiert bekommen und der Benefit für alle wäre nicht da gewesen. Deswegen ist eigentlich die Idee wirklich zu sagen, wir gehen in das aktivitätsbasierte Arbeiten, auch mit dem Teil von Arbeitsplätzen. Wir haben uns dann von dem Wort auch Desk-Sharing getrennt, weil das einfach verbrannt war und was anderes suggeriert. Wir nennen das Flex-Desk. Das heißt, das ist ein Riesen-Benefit. Und das ist jetzt, sag ich mal, auch das Bürothema. Dazu haben wir aber auch Methoden entwickelt, wie so eine Teamcharta. Wie kann man zusammen hybrid arbeiten? Das heißt, die Teams setzen sich hin anhand von Leitfragen mit der Führungskraft und definieren mal, was heißt eigentlich für mich hybrides Arbeiten? Wie viel Prozent Anwesenheit im Büro möchte ich denn machen? Was mache ich denn in meiner Zeit im Büro? Also wie gestalte ich die Präsenzzeit über Teamtage, Kollaboration, Austausch, was auch immer? Wie kriege ich das alles organisiert? Was heißt für mich Erreichbarkeit? Also wir haben gute Werkzeuge an die Hand bekommen und das hat sich auch gezeigt, eigentlich es geht gar nicht so sehr um das Büro, das braucht man als Basis, als Unterstützer, nur es ist super viel Prozess und Mensch dazwischen und das wird ganz oft vergessen. Und wir haben gemerkt, wenn man es gut macht, dann kommt das super gut bei den Beschäftigten an. Wir glauben auch, dass das Unternehmen da einen riesen Vorteil davon hat, weil wir haben mal ein bisschen geschaut, so Richtung Produktivität, Performance und Co. Produktivität zu messen, ist super schwierig. Ich habe noch die Wörter vom Fraunhofer im Kopf. Wenn es in Hamburg 3 Monate regnet, hat das wahrscheinlich mehr Einfluss auf die Produktivität als euer Bürokonzept oder euer hybrides Arbeiten, weil die Leute einfach schlecht gelaunt sind. Deswegen haben wir uns aber angeschaut, was ist eine performante Organisation? Und haben auch da viele interne Kunden befragt, wie sie die Performance wahrnehmen, ob das so passt und haben gutes Feedback bekommen. Deswegen glauben wir, dass wir was geschaffen haben, wenn man das in Summe, vielleicht nicht alles, aber das, was wir vieles davon umsetzen, haben wir eine gute Chance, wirklich einen Schritt nach vorne zu machen als Unternehmen für die Beschäftigten, was uns weiterhin als attraktiven, guten Arbeitgeber darstellen lässt, mit dem Ziel natürlich auch, die Flugzeuge auszuliefern, die wir dann unseren Kunden alle versprochen haben, damit wir alle gut in den Urlaub kommen, zum Beispiel.
Und wichtig ist, die Bedenken des Arbeitgebers, dass wir ineffizient werden würden oder die Arbeit nicht mehr läuft, die konnten wir auch konnten wir beweisen, dass das auf jeden Fall nicht eintritt. Die Performance, die man quasi messen konnte, genau messen konnte, hat sich weder positiv noch negativ entwickelt. Aber dafür die Motivation ist stark gestiegen.
Okay, was ja auch dann noch wieder in eine Produktivität stärker reingeht, ne? Die man vielleicht
auf lange Sicht,
so messen kann, aber tatsächlich die da ist, ne? Und vor allen Dingen auch nochmal halten von Beschäftigten, also attraktiv bleiben für die Beschäftigten. Ich wollte jetzt fragen, hat sich der Aufwand gelohnt? Hab das ja schon bei euch rausgehört. Hat sich gelohnt, oder?
Absolut.
Ja, und ich glaube auch, unabhängig davon, wie das Ergebnis des Projektes war, es ist einfach so viel Wissen entstanden im Betriebsrat, auf der Arbeitgeberseite, auch bei den Beschäftigten. Also wir haben wirklich es geschafft, das Thema nach vorne zu bringen und haben einfach Wissen aufgebaut, was uns jetzt auch wieder hilft, wenn es darum geht, sowas mal langfristig bei Airbus auch zu regeln, dass wir sagen, wir argumentieren nicht mehr mit Meinung und Glauben, sondern wir haben Fakten.
Ja.
Und das hilft uns auch zu verhandeln. Das heißt ja nicht, dass wir aus dem Projekt rausgegangen, jetzt sind wir Friede, Freude, Eierkuchen, Doppelklippo und wir machen das jetzt so, sondern wir haben aber jetzt einfach beide Seiten Fakten in der Tasche, die können wir ja auch für uns interpretieren und wir können uns auch jetzt hart streiten, aber anhand von Fakten und nicht anhand von irgendwelchen Bauchgefühlen und ich habe mal gehört, das Punkt, Punkt, Punkt und ich glaube, das ist eine gute Basis, um auch zukünftig ein Unternehmen weiterzuentwickeln, dass die Parteien wissen, wovon sie reden und dass sie um gute Vereinbarungen ringen und das, die Basis haben wir auf jeden Fall geschaffen mit dem Projekt.
Könnt ihr das Vorgehen auch anderen Gremien empfehlen? Also jetzt sind alle nicht so groß wie Airbus, ja, aber was sind so ein paar Empfehlungen, die ihr mitgeben könntet an die andere Gremien?
Also ich würde auf jeden Fall so ein Vorgehen empfehlen. Einfach gerade bei Themen, wo viele Mysterien herrschen, wo viel Bauchgefühl vorherrscht, wo die eine Seite sagt, das wird auf jeden Fall in die Richtung gehen und die andere Seite sagt, nein, das wird in die Richtung gehen. Und wo aber faktisch keine Erfahrungswerte vorliegen. Also gerade wenn es um, ich sage jetzt mal, Zukunftsperspektiven geht oder wenn es um Fragen geht, neuer Arbeitsgestaltung, neuer Prozesse, zu sagen, okay, wir sind jetzt mal bereit, alles beiseite zu schieben und gemeinsam, und da müssen wirklich beide Seiten auch dazu bereit sein, nicht nur der Betriebsrat, auch auf der Arbeitgeberseite brauchst du Menschen, die sagen, okay, wir haben vielleicht Vereinbarungen geschlossen oder Ideen, die schieben wir mal beiseite und wir gucken jetzt einfach mal ganz neutral drauf. Ist das, was wir uns ausmalen im Negativen, wirklich das, was stattfindet? Und gerade auch, wenn man die Möglichkeit hat, eine wissenschaftliche Begleitung dabei zu haben, kann ich das absolut empfehlen, weil es ein hohes Wissenschaft, weil es auch auf eine gewisse Art und Weise eine gute Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber erschafft. Wie gesagt, Malte sagte schon, das heißt nicht, dass man nicht dann doch in Verhandlungen vielleicht nochmal irgendwie sich reibt, aber dieses Wissen herstellen, das Miteinander arbeiten und das auch gegenseitig erkennen von, oh, da habe ich doch falsch gedacht, das ist wirklich ganz, ganz großartig und das kann ich wirklich empfehlen, aber eben, man muss schon ein relativ gutes Verhältnis zum Arbeitgeber haben, also wir haben hier bei Airbus einfach eine gute Zusammenarbeit, auch wenn wir uns gerne mal streiten. Es muss schon ein Mindestmaß an Vertrauen vorhanden sein, damit das wirklich funktioniert. Und ich kann es auch empfehlen, wenn man, also Malte gehört zu unseren progressiveren Betriebsräten, möchte ich mal so sagen, sehr nach vorne, sehr Zukunft, sehr schon immer weit am Denken. Und wir haben andere Betriebsräte, die sind auf einem anderen Level. Die sind auch vielleicht ein Stück weit konservativer. Und um auch so einem Gremium die Chance zu geben, gemeinsam sozusagen sich anzunähern, was so diese Unterschiedlichkeiten angeht, ist das total hilfreich. Und hat, glaube ich, auch gerade in unserem Gremium zu sehr viel mehr Ruhe und Verständnis füreinander geführt.
Super. Und vielleicht noch ergänzend, genau dieser Lernaspekt ist, glaube ich, ungemein wichtig zu sagen, bevor ich in Verhandlungen eintrete, ich gehe diesen Schritt zurück und sage, lass uns doch erstmal lernen und lass uns doch mal die Beschäftigten einbeziehen. Was glauben die denn eigentlich, wie das aussieht? Weil ich habe vielleicht eine Idee von der Zukunft, aber ich habe eigentlich von keinem Thema richtig Ahnung. Das heißt, dann mit allen Beteiligten mal zu gucken, wie kann sowas aussehen, was lernen wir voneinander, um dann mit dem Wissen gut zu verhandeln. Ich glaube, das ist was ganz Essentielles, weil die Zeit ist so schnelllebig geworden und es ist so viel Veränderung, die kommt. KI, humanoide Roboter, neue Ideen von, wie sich das Leben entwickelt. Also es wird so viel passieren, wir wissen ja noch gar nicht, was alles noch auf uns zukommt. Das geht ja so schnell mittlerweile. Und dazu haben wir zumindest bei Airbus, ich glaube, das geht vielen Betrieben, so eine Vereinbarungslandschaft, die teilweise 20, 30, 40 Jahre alt ist. Ja. Und wie kriege ich es denn jetzt hin? Ich sag mal, ich übertreibe mal ein bisschen, der Betriebsrat hat die letzten 30 Jahre bewahrt, weil die Regelungen waren gut und die haben gepasst und die haben wir umgesetzt. Nur wir waren ja mal in einer Zeit, wo wir mal gestaltet haben. Das habe ich nie mitbekommen. Das haben meine Vorgänger oder Sophia, unsere Vorgänger getan. Mhm. Jetzt müssen wir irgendwie dahin kommen zu sagen, okay, wir trauen uns mal mit einer Hand, das loszulassen und gestalten mal was Neues, was wieder in die Zeit passt. Das wird vielleicht nicht 30 Jahre halten, aber vielleicht reicht es für 5 bis 10 Jahre. Und dann zu sagen, komm, lieber Arbeitgeber, bevor wir das machen, wir sehen den Druck genauso wie du, wir müssen was verändern, doch lass uns doch gemeinsam erstmal lernen, damit wir wissen, was wir für die Zukunft aufschreiben. Ich glaube, das ist was ich elementar wichtig sehe und was wirklich, ich nenne es mal vielleicht ein Erfolgsrezept für die Zukunft sein kann, um wirklich die Mitbestimmung auch in die Zukunft zu tragen. Weil wir haben eine Riesenherausforderung. Und wir sind alle nicht die Experten. Wir haben vielleicht mal ein paar Experten und können uns auch Experten einkaufen oder als Unterstützung dazu holen. Aber dieses Lernen ist elementar wichtig. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir auch ein bisschen inspirieren können. Und ich will es nochmal kurz sagen, das war zumindest mein Hauptgrund, mich beim Betriebsrätepreis zu bewerben, weil ich dachte, das wäre ein cooles Forum, um auch mal diese Idee zu teilen. Weil mich das schon ganz lange umtreibt und vielleicht inspiriert das ein paar, die hier zuhören und ihr könnt euch auch auf den Weg machen. Das wäre so viel, viel schöner als alles andere.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview mit euch.
Vielen Dank.
Statt auf Bauchgefühl setzten die Airbus-Betriebsräte auf Fakten, generierten Erfahrungswerte und schufen so Wissen und Grundlagen für die folgende praktische Umsetzung. Mal sehen, wie die Jury des Deutschen Betriebsrätepreises 2026 dieses Projekt bewertet hat. Am 16. September 2026 ist Anlass zum Feiern, denn dann werden die Preisträger auf dem Betriebsratsforum #BR26 in Berlin offiziell gekürt. Und sie erhalten ihre Trophäe und Urkunden aus den Händen der Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel Baas. In der aktuellen Ausgabe September 2026 unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb und auf aib-web.de findet ihr zudem weitere Informationen zu allen nominierten Gremien. Wenn ihr per Audio mehr auch über die anderen Projekte erfahren möchtet, dann empfehlen wir auch die kommenden Folgen dieses Podcasts. Bereits in Kürze geht es hier weiter. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch dann wieder ein wenig Hörzeit nehmt. Also bis dahin und ein baldiges Wiederhören.